Zur ersten Runde der Friedensgespräche wurde Nate nicht eingeladen. Ein Grund dafür war, dass diese Gipfelkonferenz in Joshs Räumen stattfinden musste, da er sie anberaumt hatte und Nate, der es bisher vermieden hatte, die Kanzlei aufzusuchen, wollte das auch weiterhin so halten. Der andere Grund war der, dass die Phelan-Anwälte Josh und Nate als Verbündete ansahen, wozu sie auch alle Ursache hatten. Wenn aber Josh in der Rolle des Vermittlers und Friedensstifters auftreten wollte, musste er, um das Vertrauen der einen Seite zu erwerben, die andere vernachlässigen, und sei es auch nur für eine Weile. Also sah sein Plan vor, dass er zuerst mit Hark und den anderen zusammentraf, sich anschließend mit Nate besprach und dann, sofern sich das als nötig erwies, einige Tage zwischen den beiden Seiten hin und her pendelte, bis Einigkeit erzielt war. Nachdem man eine Weile miteinander geplaudert hatte, bat Josh um Aufmerksamkeit. Es gab vieles zu besprechen. Die Anwälte der Phelans brannten darauf, die Sache in Angriff zu nehmen. Eine einvernehmliche Lösung lässt sich binnen Sekunden finden, beispielsweise in einer Sitzungspause bei einem mit harten Bandagen geführten Prozess, wenn ein Zeuge ins Stolpern gerät oder ein neuer Firmenchef einen Neuanfang machen und belastende Auseinandersetzungen aus dem Weg räumen will. Bis es zu einer solchen Einigung kommt, kann es aber auch Monate dauern, während sich das Verfahren dem Termin der Hauptverhandlung entgegenschleppt. Die Phelan-Anwälte träumten von einer raschen Lösung. Und die Zusammenkunft in Joshs Räumen sollte der erste Schritt auf dem Wege dahin sein. Sie waren fest überzeugt, dass ihnen schon bald Millionen in den Schoß fallen würden. Josh eröffnete die Gespräche mit dem diplomatischen Hinweis darauf, dass die Erfolgsaussichten der Testamentsanfechtung recht dürftig seien. Zwar sei ihm nichts von der Absicht seines Mandanten bekannt gewesen, ein eigenhändiges Testament hervorzuzaubern und damit ein Chaos anzurichten, dennoch müsse man sich darüber klar sein, dass es sich um ein gültiges Testament handle. Erst einen Tag davor habe er zwei volle Stunden mit Troy Phelan über dem anderen neuen Testament zugebracht und sei bereit zu bezeugen, dass dieser genau gewusst habe, was er tat. Die drei Psychiater, die Mr. Phelan begutachtet hatten, seien sorgfältig von dessen Kindern und früheren Gattinnen sowie von deren jeweiligen Anwälten ausgewählt worden, während die vier zurzeit von der Gegenseite aufgebotenen Psychiater nicht wüssten, wovon sie sprachen. Ihre Gutachten seien fragwürdig. »Damit kommen wir zu Sneed«, sagte er. »Auch die Aufzeichnung seiner Befragung habe ich mir angesehen. Lassen Sie mich sagen, dass es ein schrecklicher Fehler wäre, ihn als Zeugen zu benennen. Meiner Auffassung nach bewegt sich das hart am Rande rechtswidrigen Verhaltens.« Bright, Hark, Langhorn und Yancey beugten sich noch tiefer über ihre Notizen. Der Name Sneed war für sie inzwischen so etwas wie ein Schimpfwort geworden. Der bloße Gedanke an den Mann raubte ihnen den Schlaf. Da hatten sie eine 500.000 für jemanden ausgegeben, der als Zeuge völlig wertlos war. »Ich kenne Sneed seit fast 20 Jahren«, sagte Josh und malte eine volle Viertelstunde lang das Bild eines mäßig tüchtigen Butlers, eines Faktotums, das nicht immer zuverlässig war, eines Dieners, von dem Mr. Phelan oft gesagt hatte, er werde ihn vor die Tür setzen. Sie glaubten ihm jedes Wort. Damit war das Thema Sneed erledigt. Es gelang Josh, ihren Hauptzeugen unmöglich zu machen, ohne auch nur zu erwähnen, dass man ihn mit $500.000 bestochen hatte, damit er seine Version der Geschichte vortrug. Dann kam er auf Rachel Lane zu sprechen. Es klang, als kenne er sie seit vielen Jahren. Es handle sich um eine reizende Frau, die ein sehr schlichtes Leben in einem unterentwickelten Land führe und nichts von gerichtlichen Auseinandersetzungen halte. Sie gehe Kontroversen grundsätzlich aus dem Wege. Außerdem habe sie dem Alten treu näher gestanden, als den meisten Menschen bekannt sei. »Was hat Rachel Lane mit dem ganzen Geld vor?« fragte Yancey. »Das ist noch nicht entschieden«, sagte Josh, als unterhielte er sich jeden Tag mit Rachel über das Thema. »Wahrscheinlich wird sie das meiste an wohltätige Einrichtungen geben und lediglich einen Bruchteil für sich behalten. Ich denke, das ist auch der Grund, warum Troy sie zur Universalerbin eingesetzt hat. Er war fest überzeugt, dass das Geld keine 3 Monate vorhalten würde, wenn ihre Mandanten es bekämen. Indem er es Rachel hinterließ, konnte er sicher sein, dass es für Menschen verwendet wird, die es brauchen.« »Warum ist sie nicht selbst hier aufgetaucht?« fragte Hark schließlich. Nun, man muss die Frau kennen, um diese Frage zu beantworten. Geld bedeutet ihr nichts. Sie hatte nicht damit gerechnet, im Testament ihres Vaters bedacht zu werden und merkt nun mit einem Mal, dass sie Milliarden geerbt hat. Sie steht nach wie vor unter Schock. Eine weitere lange Pause trat ein, in der die Phelan-Anwälte auf ihren Blocks herumkritzelten. »Falls nötig, sind wir bereit, bis zum obersten Gericht zu gehen«, sagte Langhorn schließlich. »Ist der Frau klar, dass das Jahre dauern kann?« »Absolut«, gab Josh zur Antwort. »Genau das ist einer der Gründe, warum sie mich gebeten hat, Vergleichsmöglichkeiten zu sondieren.« »Na also, es ging also doch weiter.« »Wo fangen wir an?« fragte Wally Bright. Das war eine schwierige Frage. Einerseits stand da sozusagen ein Topf voll Gold, der rund 11 Milliarden wert war. Erbschaftssteuern durften mehr als die Hälfte ausmachen, womit immer noch rund 5 Milliarden zum Herumspielen blieben. Auf der anderen Seite standen die Phelan-Kinder, die bis auf Ramble praktisch pleite waren. Wer würde als erster eine Zahl nennen? Wie hoch würde sie sein? 10 Millionen pro Kopf? Oder 100? Josh hatte sich alles zurechtgelegt. »Wir sollten mit dem Testament anfangen«, sagte er. »Einmal vorausgesetzt, dass es als gültig anerkannt wird, legt es in unmissverständlichen Worten fest, dass kein Nachkomme, der es anficht, mit irgendeiner Zahlung rechnen darf. Dieser Passus bezieht sich auf Ihre Mandanten und deshalb fangen Sie bei Null an. Als nächstes sieht das Testament für jeden Ihrer Mandanten einen Betrag in Höhe Ihrer Schulden zum Zeitpunkt von Troy Phelans Tod vor.« Josh schob ein weiteres Blatt und warf einen kurzen Blick darauf. »Soweit uns bekannt ist, hat Ramble Phelan bislang keine Schulden. Gina Phelan Strong hatte am Stichtag, dem 9. Dezember, $420.000 Schulden. Libby Gell und Spike rund 80.000, Mary Rose und der Orthopäde, mit dem sie verheiratet ist, 900.000. Troy Jr. hatte sich zwar in diversen Konkursverfahren des größten Teils seiner Schulden entledigt, stand aber immer noch mit $130.000 zu Buche. Den Vogel schießt Rex ab. Denn wie wir alle wissen, standen er und seine reizende Gattin Amber am 9. Dezember mit insgesamt $7.600.000 in der Kreide. Haben Sie gegen diese Darstellung irgendwelche Einwände zu erheben?« Das war nicht der Fall. Die Zahlen stimmten. Den Anwälten ging es ausschließlich um die nächste Zahl. »Nate O'Reilly hat sich mit seiner Mandantin in Verbindung gesetzt. Weil ihr daran liegt, die Sache aus der Welt zu schaffen, bietet sie jedem der Nachkommen $10 Millionen.« Noch nie hatten die Anwälte so rasch geschrieben und gerechnet. Hark hatte 3 Mandanten. 17,5% bedeuteten für ihn ein Honorar von 5¼ Millionen. Gina und Cody hatten einem Erfolgshonorar in Höhe von 1/5 für Langhorn zugestimmt, womit ihre kleine Kanzlei 2 Millionen einnehmen würde. Das gleiche galt für Yancy, vorbehaltlich der Genehmigung durch das Gericht, da Ramble noch minderjährig war. Und Wally Bright, der Winkeladvokat, würde entsprechend dem skrupellosen Vertrag, den er mit Libigill und Spike geschlossen hatte, die Hälfte der 10 Millionen kassieren. Wally Bright reagierte als erster. Obwohl sich sein Herz wie ein Eisklumpen anfühlte und seine Speiseröhre wie von einer stählernen Klammer umschlossen war, brachte er mit beträchtlicher Dreistigkeit heraus: »Meine Mandantin denkt gar nicht daran, sich mit weniger als 50 Millionen zufrieden zu geben.« Sie hatten sich darauf geeinigt, sofern von Geld gesprochen wurde, auf keinen Fall weniger als 50 Millionen pro Erben zu akzeptieren. Auch die anderen schüttelten den Kopf. Stirnrunzelnd bemühten sie sich, den Eindruck zu erwecken, als widere sie der angebotene lächerliche Betrag geradezu an, während sie in Wahrheit bereits überlegten, wie sie das Geld ausgeben würden. Hark reagierte als erster. »Das entspricht etwa 1% des Netto-Nachlasses.« »So kann man das sehen«, sagte Josh. »Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die Sache zu betrachten. Ich fange aber lieber bei Null an, denn da befinden sie sich zurzeit, und arbeite mich nach oben, als dass ich den ganzen Nachlass ins Auge fasse und mich nach unten arbeite.« Doch da es Josh an ihrem Vertrauen gelegen war, sagte er: »Rachel Lane ist nicht knauserig. Ich denke, dass Nate O'Reilly sie überreden könnte, sich mit 20 Millionen für jeden der Erben einverstanden zu erklären. Damit verdoppelten sich ihre Honorare. Über 10 Millionen für Haag, 4 Millionen für Langhorne und Yancey. Der arme Welly, der jetzt bei 10 stand, hatte plötzlich einen Anfall von Diarrhoe und bat, hinausgehen zu dürfen.